Heißer, kälter, trockener, nasser, extremer. Die Klimakrise ist nicht irgendwann, sie passiert jetzt. Was hat der Klimawandel eigentlich mit dem christlichen Glauben zu tun? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen. Christoph Redl ist Professor für systematische Theologie an der FTH Gießen. Judith Gebbe ist Beraterin, Theologin und Vorstandsmitglied bei der Micha-Initiative Deutschland. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Kim Diehl und ich begrüße dich ganz herzlich zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich drüber. So, und jetzt sind Sie hier bei mir. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Schön, hier zu sein.
Judith, du setzt dich seit Jahren für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit ein. Gab es da so einen Moment in deinem Leben, der dich da wachgerüttelt hat?
Den gab es tatsächlich in meiner Schulzeit. Ich war Teil von der Umwelt AG und wir hatten damals gerade uns mit Klimawandel beschäftigt und die Vorstellung, dass ganz viel von Gottes Schöpfung bedroht ist und insbesondere damals, es war der Eisbär und diese Vorstellung, dass sein Lebensraum wegschmilzt und wir als Menschen dafür verantwortlich sind, das hat mich damals tief berührt, weil ich dachte, wie kann es denn sein, dass wir Gott lieben und er seine Schöpfung liebt, aber wir die Schöpfung nicht lieben? Und das hat mich damals sehr tief bewegt und hat so den Startschuss eigentlich gegeben für mein Engagement.
Das heißt, es hat schon in der Schulzeit angefangen. Und was hat sich seitdem in deinem Alltag konkret verändert?
Das ist eine spannende Frage, glaube ich, weil wenn man so als Jugendlicher schon so nah mit einem Thema in Berührung kommt, hat man die Chance, gewisse Richtungslinien einzuschlagen, wo nicht so eine radikale Änderung vielleicht da ist. Der eine oder andere, wenn man so als Christ geboren wird oder in einer christlichen Familie aufwächst, so ist es ja auch, dass sich das so entwickelt. Aber ich glaube, ich zum Beispiel, ich habe noch nie ein Auto besessen und habe eigentlich auch nicht vor, eins zu besitzen. Ich versuche, wenn ich zum Beispiel Urlaube mache, aufs Flugreisen zu verzichten. Ich bin keine volle Vegetarierin, aber ich esse sehr, sehr selten Fleisch. Und so sind, glaube ich, so ein paar grundlegende. Wir haben Ökostrom schon seit Jahren. Ich bin bei einer grünen Bank. Also ich glaube, ich habe einfach Schritt für Schritt mein Leben nachhaltig aufgebaut seit jugendlicher Zeit.
Ja, stark. Christoph, du hast das Buch Evangelium und Schöpfungsverantwortung herausgegeben. Warum ist dir denn dieses Thema wichtig?
Ja, ich meine, wir leben in einer Welt, die sich rasant verändert und wir nehmen diese Veränderungen ja auch wahr. Also wenn ich an extreme Klimaereignisse denke, die Menschen, sage ich mal, alles nehmen, was sie eigentlich haben. Und ich glaube, dass die Beschäftigung mit dem Thema einfach deshalb wichtig ist, weil Gott der Schöpfer dieser Welt ist. Und wenn wir eine Beziehung haben zu Gott, dann haben wir es mit dem zu tun, dem wir all das verdanken, woran wir uns erfreuen können und wo uns eigentlich all das beschämen müsste, was wir aus dieser Welt machen. Mhm. Und insofern bin ich irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, ist spannend, in der Bibel zu lesen und da immer wieder auch zu merken, die Menschen haben damals, sage ich mal jetzt nicht, diese ökologischen Probleme bedacht, wie wir sie heute haben, auch weil es viel weniger Menschen auf der Welt gab. Aber ich glaube, dass die Bibel trotzdem uns Perspektiven eröffnet darauf, dass Gott diese Welt in seiner Hand hält und dass Gott uns hier einfach auch als Haushalter reingestellt hat in die Welt, verantwortungsvoll und nachhaltig zu leben.
Viele spüren ja, oder wahrscheinlich die allermeisten Menschen spüren, ja, okay, das Thema Klima ist irgendwie wichtig, ne, das kann gar nicht mehr an einem vorbeigehen. Aber die Frage ist, wie ernst ist die Lage eigentlich? Und ich habe mal so ein paar Zahlen und Fakten mitgebracht. Wir haben 2024 zum ersten Mal die Linie von 1,5 Grad globaler Erderwärmung überschritten. Vor 6 Jahren haben Klimaforschende gesagt, dass wir dieses 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens aller Wahrscheinlichkeit nach im Jahr 2041 überschreiten werden. Jetzt haben wir es 2024 schon überschritten, also es geht alles viel, viel schneller, als wir zunächst angenommen haben. Judith, nehmen wir den Klimawandel nicht ernst genug?
Ich würde sagen, wir nehmen ihn nicht ernst genug, weil er eigentlich eine radikale Veränderung erfordert und dazu sind wir nicht bereit. Das braucht radikale Veränderungen, das braucht alle Menschen zusammen, die in eine Richtung gehen. Und das ist, glaube ich, heute noch schwerer, als es vielleicht noch vor 20 Jahren war.
Und es ist Angst, es ist Bequemlichkeit, es ist Tradition. Warum nehmen wir ihn nicht so ernst oder warum sind wir nicht bereit, da diese radikale Veränderung, von der du gesprochen hast, anzugehen?
Ich glaube, bei manchen ist es Angst, Angst, den eigenen Wohlstand zu verlieren, Angst, etwas abgeben zu müssen, was einem vielleicht Freude macht. Ich glaube, an vielen Stellen ist es Bequemlichkeit. Also es ist halt alles andere ist halt wichtiger heute. Das mit dem Klimawandel, das Problem ist, ja, er ist hier, er ist ernst, wir müssen jetzt was tun und gleichzeitig ist er halt ein Problem von 50, 100 Jahren. Und es ist so ein bisschen vielleicht wie mit der Steuererklärung, man muss sie machen, aber erst wenn die Deadline kommt, macht man sie wirklich, weil man sie immer vor sich
Stimmt.
herschiebt. Und mit dem Klima, da es da nicht diese eine Deadline gibt, schiebt man es einen Tag nach dem anderen, wird ja nicht so schlimm. Und die, die darunter leiden, sind halt vor allem die Armen, die Schwachen, die Menschen im globalen Süden.
Ich glaube, man muss auch die zwei Ebenen unterscheiden. Ich denke schon, dass Menschen eben, wie du gesagt hast, Veränderungen des Klimas wahrnehmen können. Also manch einer überlegt ja schon auch, wie sich Urlaubsreisen verändern. Wird Skandinavien interessanter, weil es dann im Sommer nicht so super heiß dort ist und diese Dinge. Ich glaube, auf der Ebene nehmen Menschen Veränderungen wahr. Aber das eine ist, sage ich mal, jetzt zum Beispiel Extremwetterereignisse als eine Tatsache. Das andere ist die Frage Klimawandel als eine Tatsache. Weil da reden wir jetzt eher von Modellen. Ich kann das nicht anfassen in dieser Weise, sondern das sind Projektionen, sind Hochrechnungen, es sind Modelle, das ist alles hochkomplex. Menschen können auch im Internet sehr Unterschiedliches dazu finden, so dass es für den Einzelnen auch schnell zu einer Verunsicherung führen kann. Ja, wem soll ich jetzt eigentlich glauben, ne? Also wie dringend ist es? Also ich glaube, auch damit könnte es zu tun haben.
Ja, das macht Sinn. Judith, du hast gerade schon die Armen und die Schwachen auch angesprochen. Dazu habe ich noch eine weitere Zahl. Die reichsten 1% der Menschen produzieren mehr CO2 als die ärmsten 66%. Die reichsten 1% der Menschen mehr als die ärmsten 66%. Und gleichzeitig treffen, wie du auch schon gesagt hast, die schlimmsten Folgen des Klimawandels eigentlich genau diese ärmsten Menschen. Christoph, das hat ja ganz viel auch mit Klimagerechtigkeit oder mit Gerechtigkeit insgesamt zu tun. Warum haben wir dann das Thema Klimagerechtigkeit so wenig auf dem Schirm?
Ja, also man muss sich klar machen, so wie Staaten verfasst sind, ist es so, dass Regierung zunächst mal ihrer eigenen Bevölkerung gegenüber verantwortlich ist. Das heißt, da geht es darum, Mehrheiten zu gewinnen für die nächste Legislaturperiode. Also das ist auch nochmal so eingepreist quasi. Man denkt eher so in Legislaturperioden als in längerfristigen Perioden, sodass zunächst mal auch ein nachvollziehbarer Druck auf den Regierenden drauf ist, erstmal, sag ich mal, das Maximale für den eigenen Staat rauszuholen. Und es braucht schon dann noch mal ein hohes Maß an Energie, an Bereitschaft, die eigene Politik auch gegenüber der Bevölkerung zu verantworten, zu sagen, Leute, es geht hier jetzt auch um Solidarität mit den Schwächeren, die in einem sehr viel stärkeren Ausmaß die Konsequenzen dieser Veränderung im Klima spüren, und da bereit zu sein, auch Geld zu geben dahin, wovon wir hier jetzt indirekt dann etwas haben, insofern es das gesamte Klima dann stabilisiert. Also ich glaube, es ist einfach eine Frage, dass Solidarität zwischen Staaten nach innen hin noch mal schwieriger zu vermitteln ist.
Du bist ja auch Ethiker und Professor für systematische Theologie. Welche Rolle spielt denn der christliche Glaube, wenn es ums Thema Klimaschutz geht? Du hast es vorher schon ein bisschen angeschnitten, warum dir das Thema auch wichtig ist, wenn du es nochmal so bündeln müsstest.
Man kann natürlich sagen, gibt es da nicht Wichtigeres oder haben wir andere Aufgaben nicht, die uns als Kirchen und Gemeinden wichtiger sein sollten? Also ich sehe drei Pfeiler, auf denen ein christliches Engagement für die Umwelt und das Bemühen um einen nachhaltigen Lebensstil letztlich ruhen. Das erste ist, dass wir es immer auch bei der Umweltthematik mit Jesus zu tun haben. Das Neue Testament spricht ganz klar von Jesus als dem, durch den und zu dem hin alles geschaffen ist. Also die Theologen sagen, Jesus ist der Schöpfungsmittler. So bekennt das die Kirche seit 2000 Jahren. Das heißt, wir verehren in Jesus denjenigen, aus dessen Hand das letztlich alles gekommen ist. Das Zweite ist, dass wir dadurch, dass wir als Gottes Ebenbilder in diese Welt gestellt sind, dass wir eine Aufgabe bekommen haben. Also in 1. Mose 3, 23, also nach dem Sündenfall, wird nochmal der Auftrag bekräftigt an den Menschen, dass wir diese Erde bebauen sollen. Das heißt, dass sie uns anvertraut ist dafür, dass wir hier unsere Aufgabe als Geschöpfe Gottes wahrnehmen, als seine Ebenbilder. Es ist interessant, was nicht wiederholt wird aus 1. Mose 2, es wird nicht wiederholt, dieses, dass wir die Erde bewahren sollen. Und ich glaube, dass das ein Signal, also ich interpretiere das dahingehend, dass, okay, Gott sagt, ich bin der, der das alles zum Ziel führen wird. Ich bin der, der letztlich seine Hände schützend um alles hält. Aber innerhalb dessen, was ich euch zusage, innerhalb dessen, was ich euch verspreche, habt ihr eine Aufgabe. Dafür habe ich euch begabt und geschaffen. Und das Dritte ist ein Punkt, das ist die, ich sage jetzt mal, die Gemeinschaft der Geschöpfe. Dafür ist mir Römer 8 wichtig. Da spricht Paulus ab Römer 8, 23, ja davon, dass die ganze Schöpfung seufzt. Das ist das Wort, das er da verwendet. Und dann wenige Verse später, in Vers 27, spricht er nochmal vom Seufzen. Da sagt er, dass der Heilige Geist sozusagen, wenn wir beten, in uns seufzt. Und es ist beide Male dasselbe Verb. Und ich glaube, Christen sind überzeugt davon, dass wenn wir zu Gott beten, wenn wir mit unaussprechlichen Worten unseren Vater anrufen, seufzen, dass Gott uns hört. Und wenn wir überzeugt sind, dass Gott seine Kinder hört, wenn sie zu ihm beten, wenn sie seufzen, warum sollte er das Seufzen der Kreatur nicht auch hören? Wenn Paulus zweimal das gleiche Verb verwendet, ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang. Sodass ich den Eindruck habe, hier wird uns wirklich etwas vor die Füße gelegt, gerade aus der Heiligen Schrift, die wir als Gottes Wort ehren und der wir vertrauen, wird uns hier eine Spur gelegt, die uns zeigt, okay, hier gibt es einen Auftrag für uns.
Mhm. Ergänzung von dir, Judith, welche Perspektiven liefert der christliche Glaube beim Thema Klimaschutz?
Ja, ich würde das total gerne ergänzen. Ich würde das unterstreichen. Wir haben den Auftrag. Und gleichzeitig, wenn ich mir so ein bisschen die Klimawandel-Debatte anschaue, wir wissen das seit über 30 Jahren, seit 50 Jahren wissen wir die Hintergründe. Staaten wissen, sie müssen was tun. Und doch kommen wir irgendwie nicht weiter mit unserem Wissen. Und in den letzten Jahren beobachte ich, dass immer dann neue Wege entstehen, wenn auch Menschen aus ihrem Glauben heraus aufstehen und sagen, hey, ich habe da eine geistliche Perspektive, ich habe da eine andere Motivation. Es geht nicht nur um meinen eigenen Reichtum, sondern es geht darum, dass ich Gottes Schöpfung bewahren möchte oder dass ich in die Fülle Gottes hineinleben möchte. Mhm. Und wenn ich in der Fülle Gottes lebe, dann kann ich auch mal, also dann können wir die Weichenstellungen tun. Dann brauche ich nicht auf mein eigenes Geld sitzen hier, dann brauche ich nicht versuchen, den Status quo beizubehalten, sondern dann kann ich geben, dann kann ich auf Veränderung eingehen, dann kann ich für den Klimawandel was tun, aus dieser Fülle heraus. Und ich glaube, das ist der Klimawandel, wir haben ihn, weil wir Grenzen überschritten haben. Wir haben ihn, weil wir das Nein der Schöpfung nicht hören und akzeptieren wollen. Und eigentlich zwingt er uns als Christen in unserer christlichen Identität wieder zu Hause zu sein und zu hören und zu sehen, okay, Gott, vielleicht bin ich Mitgeschöpf. Vielleicht hast du da etwas mehr für mich in meinem Glauben als Konsum, als Reichtum, als dreimal im Jahr in den Urlaub fliegen.
Mhm. Ihr habt es beide gerade schon angerissen, wenn ihr es jetzt mal zusammenfassen und bündeln müsstet. Was ist unsere christliche Verantwortung im Hinblick auf den Klimaschutz, auf Klimagerechtigkeit? Christoph, fang du mal an.
Also mir ist insbesondere für die als Botschaft auch in die Gesellschaft hinein wichtig, dass das, was der christliche Glaube uns gibt, ist eine Sicht für die Unterscheidung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Was uns nicht passieren darf, ist, dass wir in diese Klimadiskussion reinkommen und dabei aus dem Blick verlieren, dass diese Erde nicht das Letzte ist, sondern dass wir auf eine neue Welt warten. Und dass wir aus einer Verantwortung dem Schöpfer gegenüber heraus handeln und dass deshalb alles, was wir hier auf dieser Erde als Menschen, auch als Christen tun, dass das zum Vorletzten gehört. Und ich sehe es als eine große Gefahr in sich ideologisch verhärtenden Klimadiskussionen, dass das aus dem Blick verloren wird, weil dann wird sozusagen dieses, wir müssen diese Welt auf jeden Fall retten, wird dann zum Letzten, wird zum Äußersten Und dann gibt es quasi auch keine Abwägungen mehr. Dann gibt es nur noch sozusagen die ganz harte Tour, hinter der alles zurücktreten muss. Und das wäre mein Impuls, sage ich mal, das, was wir als Christen in die Diskussion noch einbringen, ist immer die Einladung auch zum Glauben an den Gott, der das alles geschaffen hat und von dem wir vertrauen, dass er wirklich auch im Regiment sitzt, dass er der Herr ist und dass wir deshalb zuversichtlich auch in die Zukunft gehen können.
Man kann mit diesem Argument, dass das hier ja nur das Vorletzte ist, aber ja auch von der anderen Seite vom Pferd fallen, zu sagen, ja, das ist ja, die Erde vergeht sowieso, am Ende wird sowieso alles zerstört, warum soll ich mich überhaupt jetzt noch dafür einsetzen, also jetzt mal ganz blöd gesagt.
Ja, also ich will es mal so verdeutlichen, wir alle leben in irgendeiner Wohnung, entweder zur Miete oder zum Eigentum. Und wir alle wissen, dass wir irgendwann, gibt es einen letzten Umzug. Ja, da werden wir umziehen in eine neue Welt, eine Ewigkeit. Und trotzdem kümmern wir uns im Hier und Jetzt um unsere Wohnung. Also ich sag mal, ich kenne auch niemanden, der sagt, mir ist das Allerwichtigste, meinen Nachbarn von Jesus zu erzählen. Deshalb kümmere ich mich nicht so um die Ordnung in meiner Wohnung, um die Sauberkeit im Garten, wie auch immer. Ich glaube, dass das eine nicht gegen das andere ausgespielt werden darf, sondern dass das, was für uns von der Ewigkeit her Bedeutung hat, jetzt hier schon in diese Welt reinfällt und uns daran und uns zeigt, okay, es geht darum, zeichenhaft zu leben oder zeugnishaft zu leben, einzuladen zu einem Leben, das Lust macht darauf, mit diesem Gott zusammen zu sein, der die Welt geschaffen hat und der sie vollenden wird.
Mhm. Judith, wie siehst du das? Was ist die christliche Verantwortung für uns beim Thema Klimaschutz?
Ich würde das, glaube ich, zusammenfassen mit Gott lieben und die Welt so lieben, wie er sie liebt. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, den Christoph gerade aufgemacht hat. Also diese Liebe zu Gott, dem Schöpfer, wenn die nicht verknüpft ist mit der Liebe zur Schöpfung, dann ist auch unser Missionsauftrag, dann wird es ein bisschen schräg aus meiner Sicht. Weil wie können wir denn Menschen erzählen, Jesus liebt sie und gleichzeitig diesen Menschen die Lebensgrundlage wegnehmen und sagen, ja gut, da ist jetzt die Dürre und du hast Hunger, aber du brauchst nur Jesus, der wird dich füllen. Ich glaube, das können wir machen, aber viel wirksamer wäre es doch, wenn dieser Mensch sowohl zu essen hat und praktisch erlebt, die Fülle zu haben und dann die geistliche Fülle dazu erlebt.
Wenn beides also, wenn so Hand zusammen in Hand geht.
Und ich glaube, dieses Thema Nachhaltigkeit lädt uns eigentlich ein, wieder ein volleres Evangelium zu empfangen, auch für uns. Das ist nicht alles nur geistlich, sondern das ist auch praktisch und leiblich.
Eine Beobachtung, die ich auch so mache, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, ist, dass viele christlichen Influencerinnen und Influencer, gerade auf Social Media, also besonders jetzt Instagram, denke ich dran, so das Thema Klimagerechtigkeit eigentlich überhaupt nicht thematisieren. Also das ist nichts, was da in irgendeiner Linie vorkommt. Und wenn man jetzt das, was ihr so gesagt habt, ernst nimmt, könnte man sich ja so fragen, warum ist das eigentlich so? Christoph, wie erklärst du dir das?
Also ich glaube, solche Dinge haben ja immer einen Kontext. Zu diesem Zusammenhang gehören für mich oder zu dem Hintergrund gehört da für mich Christen, auch konservativere Christen, fromme Christen nehmen wahr, dass zum Beispiel die evangelische Kirche in Deutschland in ihren öffentlichen Stellungnahmen, in dem, womit sie durchdringen möchte in der Gesellschaft, einfach quasi auf einem linkspolitischen Kurs ist, wo geistlich eigentlich keine Impulse mehr kommen. Und das ist, glaube ich, etwas, was Menschen sehr abschreckt oder zurückhaltend werden lässt. Auf diese Spur will ich nicht auch noch einbiegen. Ja? Sollen die ihren Kurs fahren, aber wir wollen das anders machen. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass man sozusagen ganz aus der Abgrenzung heraus dann das eigene definiert. Und das kann dazu Folgen führen, dass das, was man beim anderen überbetont oder einseitig betont sieht, bei einem selbst gar nicht vorkommt. Und das ist verständlich, aber es ist, denke ich, auf lange Sicht betrachtet nicht gut. Und insofern heißt es nicht nur lediglich, sage ich mal, anderen oder bestimmten Trends nachzuhecheln, sondern so wie ich das vorhin versucht habe, deutlich zu machen, es geht uns wirklich vom Evangelium her, es geht uns von unserer Jesus-Nachfolge her um etwas, was auch zu unserem Glauben gehört, was Teil von der Nachfolge sein wollte, wie Jesus seine Jünger sie gelehrt hat. Und insofern würde ich mir schon wünschen, also es muss gar nicht sein, dass das Thema jetzt das einzige Thema wird, überhaupt nicht, ja, sondern wir haben wirklich genuin vom Glauben her von Jesus zu sprechen. Aber es würde mich einfach freuen, wenn das was das Evangelium an Konsequenzen in unserem Leben hat, wenn auch dieser Bereich der Umwelt und der Natur stärker abgedeckt würde.
Ja. Wenn man sich jetzt mehr mit diesem Thema Klimawandel, Klimakrise auseinandersetzt, dann kann da auch ganz schnell so eine Hilflosigkeit mitkommen. Und man fragt sich so, okay, ich fühle mich erschlagen, wo fange ich überhaupt an? Judith, hast du da konkrete Tipps, wie man so erste Schritte in dem Bereich gehen kann, um sich für mehr Gerechtigkeit, für mehr Nachhaltigkeit einzusetzen?
Ich glaube, das Erste, was ich sagen würde, keine Angst haben. Also es ist ein komplexes Thema, aber einfach mal anfangen ist gut. Und da kann es vielleicht auch mal mit einem Gebet angefangen sein, zu sagen, hey Gott, ich bin überfordert von dem, was da in der Welt passiert. Ich merke, ich bin da vielleicht auch ängstlich und denke, das ist ein Thema, das hat nichts mit dir zu tun. Hilf mir zu sehen, was du siehst, und hilf mir, einen neuen Blick zu gewinnen. Ich glaube, dass diese geistliche Dimension, die ist wahnsinnig wichtig dafür. Praktisch, ich meine, was man tun kann, die vier Bereiche im persönlichen Leben, die am entscheidendsten sind, ist Ernährung. Insbesondere weniger Fleisch wäre da das Stichwort. Mobilität, weniger Privatverkehr, quasi weniger Auto, und mehr öffentliches Verkehr, Fahrrad, Zugreisen, weniger Fliegen. Konsum. Weniger, insgesamt weniger konsumieren, vielleicht mehr Secondhand, mehr reparieren, mehr teilen miteinander, was in christlichen Gemeinschaften eigentlich super funktionieren kann. Und Energie, vielleicht einfach mal Ökostrom anschließen, der wird sowieso sehr wahrscheinlich günstiger werden in den nächsten Jahren als Gas. Meine Strompreise sind runtergegangen in den letzten Jahren, nicht hoch, weil ich seit Jahren beim Ökostrom bin. Und wir einfach auch Energie einsparen, also einerseits in den Ökostrom zu wechseln und dann einsparen, das sind ganz praktische Bereiche.
Mhm. Christoph, Ergänzung von dir?
Ja, also mir wäre auch wichtig, also so versuche ich es den Studenten zu vermitteln, es geht nicht darum, ein reines Gewissen zu haben. So, das kann nicht das Ziel sein. Das werden wir nie haben, weil wir sind einfach in Strukturen eingebunden. Da sind wir Teil von einem Größeren, das können wir nicht mit dem Hebel umlegen. Sondern ich würde auch sagen, einfach mutig im Kleinen beginnen. Sich ein, zwei Punkte suchen, wo möchte ich schauen, wo möchte ich Veränderung haben. Und das wird sicherlich für Menschen in unterschiedlichen Teilen unseres Landes, in unterschiedlichen Situationen auch Unterschiedliches bedeuten. Bei jemandem, der, sage ich mal, jetzt im ländlichen Raum wohnt, ist das mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Teil wirklich schwierig. Ja? Und dann immer auch zu schauen, okay, was ist jetzt im Bereich dessen, was ich wirklich umsetzen kann? Und da würde ich jetzt hier gar keine Vorgaben machen, sondern würde eben sagen, fang einfach an. Handle aus Glauben heraus, handle zuversichtlich, dass du auch im Kleinen etwas verändern kannst, auch wenn du vielleicht denkst, okay, das hat jetzt mit der großen Politik doch gar nichts zu tun. Doch letztlich hat es damit was zu tun, wenn wir alle im Kleinen anfangen. Mhm.
Jetzt gibt's vielleicht unter unseren Zuschauerinnen und Zuschauer Menschen, die sagen, ja, das klingt alles total logisch, aber ich selbst, ich habe mich eigentlich noch gar nicht so richtig informiert und ich bin auch noch gar nicht so richtig überzeugt, wenn ich ehrlich bin, und würde mich gerne mehr damit auseinandersetzen, um vielleicht umweltbewusster glauben zu lernen. Habt ihr da irgendwelche Empfehlungen an Büchern, an Webseiten oder so, wie sich Menschen differenziert informieren können?
Ich glaube, zum Klimawandel gibt es mittlerweile sehr, sehr viel gute Quellen, auch einfache Quellen, wenn man mal, also sogar das Bundesumweltamt hier in Deutschland hat da Dinge rausgebracht, Brot für die Welt oder Miserior, die Hilfswerke, katholisch-evangelische Hilfswerke, haben dazu einiges, wenn man einfach mal Klimawandel erklärt, leicht erklärt oder danach sucht, kommt man, glaube ich, zu sehr guten Quellen. Wenn es um so ein Gesamtbild, auch aus christlicher Perspektive, ein Buch, das mich in letzter Zeit inspiriert hat, heißt "Und dennoch pflanze ich einen Garten" von Naomi Bosch, die sowohl die quasi die Umweltkrise und Klimakrise aufzeichnet, als auch ganz praktisch, welche Hoffnung sie als Christ trotzdem hat und was man praktisch tun kann. Das wäre eine konkrete Buchempfehlung.
Mhm. Super.
Also für den politischen Bereich würde ich schon sagen, es ist immer sinnvoll, unterschiedliche Stimmen auch zu hören, um selbst sich ein Urteil zu bilden, weil natürlich sprechen auch nicht alle mit einer Stimme. Und das gehört zur demokratischen Kultur, dass man die unterschiedlichen Seiten auch anhört. Aber wenn es konkret um Gemeinde geht, da hat zum Beispiel die SCM-Verlagsgruppe eine Reihe von Heften herausgebracht, die einfach auch sehr praktisch sind, die helfen dazu, Gemeinden dazu helfen, einfach ökologisch sensibler zu arbeiten. Und das finde ich sehr hilfreiche Materialien.
Wir merken, es ist ein sehr komplexes Thema und es ist auch ein Thema, wo Menschen hoffnungslos werden können. Abschlussfrage an euch. Was macht euch denn im Blick auf dieses Thema ganz persönlich Hoffnung? Judith, fang du mal an.
Was mir Hoffnung macht, ist, dass es viel, viel mehr Christen gibt, die heute für dieses Thema einstehen. Vor 15 Jahren war ich in meiner Gemeinde ausgegrenzt dafür. Heute darf ich hier sitzen und mit Christoph, mit dir darüber reden. Und diese Christen werden auch lauter im politischen, im globalen Kontext und deswegen bewegt sich was. Papst Franziskus, als er die Laudato Si-Erklärung rausgegeben hat, das hat maßgeblich das Pariser Klimaabkommen mit beeinflusst, dass es das heute gibt. Also diese christlichen Stimmen, die lauter werden, das gibt mir persönlich Hoffnung.
Christoph, was macht dir Hoffnung?
Mir macht Hoffnung, die Herausforderungen sind groß, aber Gott ist größer. Ich glaube, dass jede Generation in besonderer Weise ihre Herausforderungen spürt. Und wenn ich denke an die Generation unserer Eltern, unserer Großeltern, das waren Zeiten der Blockkonfrontation oder dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab immer für jede Generation riesige Herausforderungen. Und ich freue mich daran, dass, wenn wir in die Vergangenheit schauen, dass wir Glaubenszeugen haben, die sagen, ja, die Herausforderungen, in denen wir gelebt haben, die sind riesig, aber unser Gott ist noch größer. Und das macht mir Zuversicht, das gibt mir Zuversicht, das macht mir Hoffnung.
Vielen Dank, dass ihr hier wart. Schön, dass auch du mit dabei warst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für dein Interesse. Bald geht es weiter mit Echt und Ehrlich. Und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüss.